Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei der Auswahl und Gäste und Themen, die ich hier für den Podcast habe, lasse ich mich immer sehr stark davon leiten, ob wir, also Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer und ich, von den Personen, die ich hier einlade, was lernen können und etwas Relevantes, Neues in dieser Podcast-Folge irgendwie drankommen kann. Und es gibt da schon so ein paar Regeln. Das Thema muss sich irgendwie um Digitalisierung im weitesten Sinne kümmern und die Chemie zwischen mir und den Gästen muss natürlich stimmen. Aber auf Basis dieser Überlegung, gibt es da was Interessantes, wo man was lernen kann? Gibt es da ein Thema, das in diesem Kosmos Digitalisierung und als Führungskraft Digitalisierung vorantreibt, spannend etwas an Einsicht bringt, suche ich die Leute aus. Und es gibt deswegen auch jetzt irgendwie keinen fixen Plan, wie ich das mache, sondern es entsteht manchmal so ein bisschen zufällig. Und was ich da ganz spannend finde, ich habe da gerade so ein bisschen drüber reflektiert, dass 2023, 2024 war irgendwie das Thema KI so eins. Das boppelte auf einmal so hoch und es gab immer mehr Folgen darüber. Und jetzt gerade passiert was Ähnliches, weil irgendwie im Moment das Thema digitaler Zwilling überraschend präsent hier ist. Also wir haben gerade vor kurzem eine Folge um Industrial Metaverse gemacht, in der ging es sehr viel um den digitalen Zwilling. Es gibt eine Folge rund um das Thema Industrial AI, die eine meiner letzten Folgen war. Und in all diesen Folgen geht es immer wieder um den digitalen Zwilling. Und ich freue mich, dass wir heute dieses Thema, das vielleicht ja auch die nächste KI ist, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall, wenn man Digital for Leaders als Gradmesser nimmt, sehr aktuelles hochkommt. Es geht heute um den digitalen Zwilling und zwar wollen wir heute den Doppelklick machen auf digitaler Zwilling in der Prozessindustrie und ich möchte heute eine Diskussion darüber führen, wie digitaler Zwilling in der Prozessindustrie echt einen disruptiven Mehrwert führen kann. Und ich freue mich auf einen ganz tollen Gast heute, der uns da sehr praxisnahe Einblicke geben wird. Mein heutiger Gast ist der Unternehmer Jürgen Obtenhoff. Er ist der CEO und Head of Engineering bei Obtenhoff Technologies und steckt tief in diesem Thema drin. Lieber Jürgen, herzlich willkommen und danke für deine Zeit heute.
Ja, hallihallo Jan. Schön, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich heute auf unser beides Gespräch.
Ja, du, bevor wir einsteigen in diesen Deep Dive machen auf digitalen Zwilling in der Prozessindustrie, magst du ein paar Worte zu dir, zu deinem Hintergrund und deinem Unternehmen sagen? Was macht ihr da? Was machst du? Wer bist du?
Ja, genau. Ich begleite die Prozessindustrie, wie du es schon gesagt hast, schon 33 Jahre und leite das Unternehmen Obtenhoff Technologie GmbH in der zweiten Generation. Also wir sind im Endeffekt immer mit Prozessen groß geworden in der Prozessindustrie, insbesondere was das Thema Wiegen und Mischen von Rohstoffen zu tun hat. Und das begleiten wir von der Anlieferung der Rohstoffe bis zum Endprodukt.
Ja, und jetzt ist ja so bei euch dieses Thema digitaler Zwilling im Kontext der Prozessindustrie und des Wertstroms das, was dich beschäftigt, auch das, wie wir beide ins Gespräch gekommen sind. Magst du da unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nicht alle aus der Prozessindustrie kommen, mal so ein bisschen abholen? Worüber reden wir, wenn wir sagen Prozessindustrie? Also was ist denn das eigentlich und was ist das Thema Wertstrom in diesem Kontext?
Ja, sehr gerne. Und zwar das Thema Wertstrom oder Stoffstrom ist halt die Begleitung innerhalb des, von der Anlieferung der Rohstoffe bis zum Endprodukt. Also alles, was man unterscheidet, sag ich mal, von der Prozessindustrie und Fertigungsindustrie. Die Prozessindustrie ist eher so, was das Thema mit Rohstoffen und in der Chemie, Lebensmittel oder auch Futtermittelindustrie zu tun hat. Und da gibt es halt unterschiedlichste, also meistens sind es Anlagenbauer und Maschinenbauer, die im Wertstrom, im Stoffstrom miteinander arbeiten und die miteinander dann im Endeffekt Daten austauschen und diese Daten dann am Ende ein Produkt herstellen, wie zum Beispiel Fensterprofile oder wie gesagt Futtermittel oder auch unterschiedlichste Lebensmittel, Aromastoffe. Und das begleiten wir, da begleiten wir unsere Kunden von der Anlieferung der Rohstoffe bis zum Endprodukt. Mhm. Und versuchen diesen Prozess vom Engineering bis zur Instanz über den, wie du schon gesagt hast, digitalen Zwilling zu begleiten.
Was sind jetzt in diesen Prozessindustrien, jetzt ob Lebensmittel oder Fensterprofil hast du gerade genannt, was sind da so die Herausforderungen, vor denen man steht, die vielleicht auch ein bisschen anders sind als in so einer klassischen diskreten Industrie, wenn ich ein Auto herstelle oder so? Ja, was ist da das Besondere und vielleicht auch das Schwierige, wenn ich in so einer Prozess und damit sehr stark vom Fluss getriebenen Industrie unterwegs bin?
Ja, das sind die Rohstoffe, die eingesetzt werden. Also insbesondere, ich habe eben gerade noch die Gummiindustrie erwähnt, wo Naturkautschuke zum Beispiel eingesetzt werden. Und schlussendlich wird immer ein neuer Rohstoff, aber mit den gleichen Spezifikationen vielleicht augenscheinlich eingesetzt, aber der verhält sich im Endeffekt in meinem Stoffstrom, also im Zusammenhang mit meinen Anlagen, Maschinen immer wieder anders. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, am Ende genau zu wissen, welchen Stoff habe ich und wie reagiert meine Maschine darauf und wie reagiert am Ende mein Produkt in Form von Qualität, Produktivität oder auch anderen Störmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man es ungenau verwiegen kann, dass man es einfach nicht fördern kann, zum Beispiel Material. Und wie verhält sich das alles, also diese ganzen Stoffe auf meinen entsprechenden Wertstrom bzw. Stoffstrom, also die Verbindung zwischen diesen Menschen, Maschinen, Produkten und Systemen. Und das macht das eigentlich sehr, sehr spannend. Wie bekomme ich den Rohstoff am besten durch meinen Wertstrom, Stoffstrom? Und da sind Daten natürlich unheimlich wichtig, die zu haben und die zu orchestrieren.
Und ich meine, zu einem gewissen Grad Daten hatte ich da wahrscheinlich schon immer, Also früher hatte ich halt in meiner, meiner Schokoladenproduktion auch schon irgendwie eine Waage irgendwie stehen oder so, Aber da kommt jetzt dieses Konzept des digitalen Zwillings rein. Und kannst du da mal ein bisschen beschreiben, was ist in diesem Kontext eigentlich ein digitaler Zwilling erstmal? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also Schokolade ist ein schönes Beispiel. Und vielleicht auch diese Waage, weil wir kommen ja aus Hennef, der Stadt der Waage. Und dann nehmen wir einfach uns das Beispiel dieser Waage heraus. Die Waage produziert natürlich einige an Daten. Einmal am Ende oder am Anfang, wie die Waage aufgebaut ist, wie groß ist die Waage, wie genau ist die Waage, wie viele Komponenten kann diese Waage dosieren, wie viel Volumen hat dieser Behälter. Das sind zuerstens die Daten, die am Ende wichtig sind, um zu entscheiden, wie verhält sich dann die Waage am Ende mit der aufgelegten Rezeptur. Und wenn wir wirklich von Anfang an die Daten sammeln im digitalen Zwilling von so einer Waage, können wir das vom Engineering, weil es ist sehr, wir machen halt das Engineering von dieser Waage am Anfang und dann bis in die Instanz, also bis in die Produktion, haben wir dann alle Daten zur Verfügung und somit schaffen wir es, dass jeder eine Wahrheit nur noch sieht. In vielen Fällen ist es so, sobald es auch in der Instanz ist, dass wir Wagendaten zum Beispiel erzeugen, wie Chargenprotokolle oder auch Rückverfolgbarkeiten, die aber dann in der klassischen Automatisierungspyramide über mehrere Instanzen gehen, zum Beispiel über eine SPS-Steuerung, über eine Visualisierung, über ein MES-System, bis es dann am Ende in einem ERP-System landet. Und wenn wir uns vorstellen könnten, wir gucken nur noch auf eine Waage, auf einen digitalen Zwilling, alle Beteiligten, die ich dann noch benötige, deswegen vielleicht auch, wie du es eingangs schon gesagt hast, disruptierend, dann haben wir natürlich nur noch eine Wahrheit. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend.
Das heißt, es geht aber im Endeffekt darum, sozusagen, es geht um diese Datendurchgängigkeit, ist da teilweise ein Thema. Ja, und dann ist es auch dieses sozusagen, welche Daten sind denn jetzt die richtigen, ist was ich verstehe, was sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht, oder?
Ja, absolut. Also die Daten, die am Ende diese Warendaten, dass ich auf einen digitalen Zwilling nur noch gucke, auf diese eine Wahrheit, und dass ich am Ende natürlich innerhalb des Konstrukts der Organisation oder Orchestrierung dieser Daten am Ende das natürlich nutzen kann im Stoffstrom, im Wertstrom. Mhm. Sprich, wenn ich dann ein sogenanntes Asset habe, was wieder mit einem anderen Asset verbunden ist im Stoffstrom oder Wertstrom, dann kann ich das natürlich auch sehr schön in ein Verhältnis bringen.
Mhm. Und kannst du ein paar Beispiele geben, wenn ich jetzt mir so einen digitalen Zwilling aufgebaut habe? Also wie man den aufbaut, sollten wir nachher auch noch entsprechen. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe den jetzt. Ja, und ich habe jetzt, nehmen wir mal an, meine wunderbare Schokoladenproduktion. Ja, und ich habe hier einen, ich habe hier wirklich durchgehend von den Sachen, die vorne irgendwie kommt, der Zucker wird angeliefert. Ja, und hinten kommen meine schönen Schokoladenpackungen dann ja raus, wo die Schokolade verpackt ist. Und ich habe dann einen durchgängigen digitalen Zwilling. Was kann ich damit machen? Also was sind so die, ich stelle mir das so vor, da kann ich wahrscheinlich relativ viele Dinge mitmachen, aber was sind so die typischen Use Cases, die ich dann habe und welche Vorteile bringt mir das?
Ja, das, da muss ich nochmal ein bisschen in die Struktur zurückgehen. Wenn du jetzt eine Schokoladenfabrik oder Werk hast, dann hast du als erstes natürlich in der Organisation das Werk. Dann hast du die Anlagen, dann hast du die Teilanlagen, dann hast du die Grundfunktionen, wie zum Beispiel diese eine Waage und Grundfunktionselemente, wie zum Beispiel Motoren, Ventile und so weiter und so fort. Und zu all diesen Ebenen gibt es natürlich am Ende digitale Zwillinge. Und natürlich, je weiter wir nach unten gehen, in dem Moment sind Echtzeitdaten umso wichtiger. Und je höher wir, ich sag mal, ins Werk gehen in der Richtung, ist der digitale Zwilling am Ende noch ein bisschen einfacher strukturiert. Interessieren uns am Ende, wie bei der Pyramide im ERP-System, eigentlich auch nur noch kleinere oder nicht mehr so viele Werte oder summierte Werte aus dem Grundfunktionen und Grundfunktionselementen und Teilern. Und deswegen ist es nochmal wichtig zu wissen, dass wir der digitale Zwilling, wenn die Daten fließen, also wenn Daten da sind, dass wir dann auf unterschiedlichsten Ebenen einen digitalen Zwilling erzeugen können. Also wir können auf Werksebene einen digitalen Zwilling erfolgen. Der ist natürlich mit entsprechend weniger Submodels belegt als schlussendlich eine Grundfunktion wie eine Waage, die dann noch Grundfunktionselemente hat und so weiter und so fort, wo mehrere digitale Zwillinge im Endeffekt enthalten sind, ne? Innerhalb des Ganzen. Und das Wesentliche dabei ist eigentlich, dass die Daten fließen. Sobald die Daten fließen, also dieser Medienbruch in dem Moment nicht mehr da ist, dann haben wir alle Möglichkeiten. Aber wo wir einsteigen mit dem digitalen Zwilling, das obliegt eigentlich dem Kunden in dem Moment. Man kann das für Schritt so machen. Also am Ende ist es aber wichtig, dass wir an diese Daten rankommen. Da sind wir natürlich jetzt als die Firma opten auf die aus 53 Jahren Automatisierung kommen, können wir natürlich jegliche Daten irgendwo herholen. Ne? Aber es ist wichtig, dass die Daten offengelegt werden innerhalb des Prozesses. Ne? Das ist
wichtig. Und habt ihr da, gibt es da so, weiß ich nicht, irgendwie Erfolgsfälle, wo du sagst, wir hatten Kunden, die konnten dadurch irgendwie Produktivität steigern oder eine bestimmte Qualität steigern oder so? Gibt es da sozusagen so typische Hebel, die da rauskommen?
Ja, absolut. Also gerade wenn es in der Prozessindustrie so Kleinchargen, Kleinstaufträge oder so gefahren werden, dann ist es natürlich wichtig, dass wenn der Auftrag gefahren worden ist, dass dann jedes einzelne Asset schon wieder anders orchestriert wird, also schon wieder mit einem neuen Auftrag besetzt wird. Und somit im Endeffekt Stillstandszeiten reduziert werden. Gerade bei Kleinchargen ist das natürlich eine interessante Sache, je größer der Stoffstrom, je länger der Stoffstrom und Wertstrom ist, ist es auch wiederum interessant, dass entsprechende Teilanlagen schon wieder mit neuen Aufträgen besetzt werden können. Oder aber auch, wenn man aus Werksebene sieht, das ganze Thema, dass man sagt, in diesem Werk möchte ich gerne jetzt so und so viel, wir bleiben bei deiner Schokolade, Jan. Wenn wir so und so viel Rittersportschokolade, ist meine Lieblingsschokolade, aber dass man dann im Endeffekt sagt, so und so viel möchte ich jetzt gerne Nuss herstellen.
Ja.
Und Nussschokolade kann im Endeffekt bei diesem Mischer oder bei dieser Anlage erstellt werden. Ist diese Anlage frei, dann bekommt sie diesen Auftrag und ich kann im Endeffekt auf Knopfdruck sagen, okay, kann ich diese Anzahl an Schokoladen in diesem Werk heute produzieren? Kann ich das orchestrieren? In dem
Aber das heißt, da bin ich dann in diesen Planungsfragen, in diesen Dispatching-Fragen und so weiter und dann um eben für dich die Nuss-Rittersport und für mich die Marzipan-Rittersport in den richtigen Mengen zu produzieren, ja, sozusagen, das kann ich halt wesentlich besser, wenn ich da wirklich die Daten habe und da auch ich verlässliche Daten habe im Prinzip.
Absolut. Du verlässt einfach dieses klassische Gantt-Diagramm, wo du entsprechende Planungen machst und lässt die Assets einfach sprechen. Das ist auch in der Du hast eben gerade auch das Thema Technik schon mal angesprochen, das Thema, was steckt denn dahinter, die Rami 4.0, also von der AKATEC, am Ende auch aufgenommen von dem VDMA, von der IDTA aufgenommen worden. Und natürlich sind da die Ideen, dass die Assets am Ende auch sprechen können, ne? Also gedanklich sprechen können, also sagen können, hey, ich brauche jetzt Reinigung oder hey, bin jetzt wieder bereit für einen neuen Auftrag. Und wie sieht denn meine terminliche Situation aus? Und dann kann im Endeffekt, dadurch, dass man die Daten so orchestrieren kann über den digitalen Zwilling im Stoffstrom, natürlich auch Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ja das Wichtige, dass wir aus diesen Daten am Ende Informationen machen und dann entsprechende Entscheidungen führen.
Aber das ist also genau, weil das wäre nämlich jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, sozusagen, wie komme ich denn da eigentlich hin? Und du sagst im Prinzip mit den grundlegenden Arbeiten rund um dieses Referenzarchitekturmodell von einem VDMA, von einer IDTA und so weiter, wurde erstmal die Grundlage und die Basis gelegt, um heute einen digitalen Zwilling dann aufzusetzen.
Ja, absolut. Das war für mich der Beweggrund. Also grundsätzlich sind wir in der Automatisierung tätig und wie weit wird schlussendlich die Automatisierung überhaupt noch Rezepte, überhaupt noch Daten so weit verarbeiten oder wird sie sich am Ende nur noch damit auseinandersetzen müssen, einfach Ventile zu steuern, also ein, aus. Ich sage da immer sehr gerne Piff-Paff in dem Moment. Mhm. In der Vergangenheit sind natürlich viele Daten auch am Ende in der SPS gelandet, also in der klassischen speicherprogrammierbaren Steuerung. Und natürlich sind diese Informationen dort verhaftet oder wie auch immer. Und wenn man sie weiter öffnet und dann mit einem offenen Standard, wie zum Beispiel der IDTA, öffnet, dann werden die unteren Modelle in dem Moment immer unwichtiger. Hm. Das ist dann der Punkt, genau.
Was muss ich machen, um das zu implementieren? Also, weil es gibt diese Standards und irgendwie, aber nur einen Standard zu haben, implementiert mir ja keinen digitalen Zwilling. Also, wie komme ich denn dahin, um den zu haben und um ihn dann nutzen zu können später?
Genau, also da ist es so, dass man im Endeffekt ja diesen digitalen Zwilling einmal beschreibt. Also, man muss ja nicht unbedingt alles aus der IDTA übernehmen in dem Moment. Man kann ja den Teil sich heraussuchen, der wirklich für einen wirklich relevant ist, also wichtig ist nach dem Pareto-Prinzip auch. Und dann nimmt man sich die wichtigsten Dinge wie ein digitales Typenschild zum Beispiel oder aber auch die Prozesswerte, die definiert sind, und fängt an, im Endeffekt diese Grundfunktion, zum Beispiel eine Waage, am Ende zu verbinden mit noch einer Waage und mit einem Mischer oder mit Silos. Und dann hat man im entsprechenden Stoffstrom oder Wertstrom von vielen kleinen digitalen Zwillingen auf der Ebene der Grundfunktionselemente, auf der Ebene der Grundfunktion. Und das bildet schlussendlich eine Teilanlage wieder. Und somit kann ich diese Teilanlage mit Rezepten, mit Aufträgen und mit anderen Dingen wieder vernetzen oder als digitalen Zwilling wieder weiter benutzen. Also am Ende ist es so ein Thema wie ein Rahmen, den wir einmal setzen und darum wieder einen Rahmen machen, aber bestehend aus einzelnen digitalen Zwillingen.
Wie sieht das quasi dann sozusagen Stückchen für Stückchen wie so ein Lego-Set sozusagen, wird dann was Größeres drauf, weil die auch aneinander anbauen, aufeinander aufbauen sozusagen, kann ich mir das so vorstellen?
Absolut, absolut. Und dass wir dann im Endeffekt, also wir haben viel, wo die Menschen oder die Menschen, darüber geht's genau, dass die Menschen erstmal wieder eine Transparenz haben möchten, welche Teilanlagen, wie orchestrieren sie eigentlich schlussendlich ihre Aufträge, Anlagen, welche Abhängigkeiten gibt es zueinander. Und dann bauen wir mit denen im Prinzip über diese Bubbles, das ist jetzt ein Asset zum Beispiel, und dann sagen wir, okay, hier ist eine Waage, hier ist eine Big Bag Station, hier ist ein Mischer und so weiter und so, die sind so und so orchestriert. Hier ist eine Absackanlage, die wieder Aufträge bekommt von einer anderen Maschine oder Anlage. Und dann bauen wir mit denen gemeinsam eigentlich dieses Werk oder Teilanlage, je nachdem, wo sie einsteigen wollen, im Prinzip über diesen digitalen Zwilling erstmal nach, als Grundkonfiguration, dass man weiß, okay, so sind die Assets miteinander verbunden. Und innerhalb dieser Assets ist natürlich das Know-how entsprechend unseres Wiegens und Mischens. Da sind dann die ganzen Abläufe mit enthalten, die Rezepturen enthalten. Und dann wird das Ganze so orchestriert miteinander.
Mhm. Und das heißt aber wahrscheinlich auf dieser Reise neben einer technischen Dimension, wo ich ja, hast du ja beschrieben, an die Daten rankommen muss, wo wir hoffentlich die Verwaltungsschale und all die wunderbaren Konzepte irgendwie helfen, um an die Daten ranzukommen, ja, gibt es dann schon eine Dimension, wo man die Menschen irgendwie auch mitnehmen muss, damit die eben sich dann auseinandersetzen mit dem digitalen Zwilling und dann die Potenziale auch erstmal greifen quasi. Und da das ist das, wie ich das verstehe, wo ihr eben das Tool dann zur Verfügung stellt und dann da gibt es wahrscheinlich dann irgendwie einen Prozess, halt die Menschen mit auf die Reise zu nehmen.
Absolut. Also am Ende ist es so, dass du natürlich mit allen Menschen, mit allen Beteiligten am Unternehmen auf diesen digitalen Spilling gucken kannst. Ne? Ob das jetzt die Waage ist, ob das das Qualitätsmanagement ist, die Instandhaltung oder so ist oder die Produktion. Am Ende hat jeder eine Sichtweise auf diesen digitalen Spilling. Der eine will halt die Genauigkeiten sehen, wie die Waage funktioniert hat. Der Qualitätsmanager möchte sehen, dass es am Ende immer wieder gleich abgelaufen ist. Die Reklamation möchte vielleicht sehen, welche Lotnummern sind am Ende durch diese einzelnen Wagen gelaufen oder wo waren Störungen der einzelnen Assets oder wenn ein Asset zum Beispiel eine Überdosierung hat, kann ich das vielleicht noch ausgleichen mit dem anderen Asset oder mit einer anderen Maschine, die ich dann am Ende, die dahinter ist, vielleicht noch ausgleichen kann mit anderen Parametern. Da gibt es dann tausende Möglichkeiten, um am Ende auf diesen Rohstoff oder auf diesen Prozess zu reagieren und das aber nicht isoliert, sondern im Endeffekt mit den Daten, die mir zur Verfügung stehen in der Organisation des einen digitalen Zwillings oder des Stoffstroms in der Teilanlage oder in der Anlage. Ne? Und da gibt mir natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, online auch direkt zu reagieren.
Ist es am Ende dann auch mal wieder so ein Thema, wo dann auch quasi Digitalisierung neben so reinen Kosten- und Qualitätsthemen auch in die Nachhaltigkeit mit einzahlen kann, weil ich ganz neu verstehen kann, wie hier meine Ströme sind, wo ich irgendwie auch Verschwendung habe, wo ich vielleicht Energieeffizienz rausholen kann? Ist das irgendwie mal wieder so ein Thema, wo die Dinge gar nicht trennbar sind?
Absolut. Das ist witzig, dass du das ansprichst, Jan. Aber das ist so. Wir haben auch ein Energiemanagement, was zertifiziert ist. Und das baut eigentlich auch auf diesen digitalen Zwilling auf. Aber das Produkt heißt anders. Weil es einfach von den Regularien so sein musste, dass nicht so ein System, wo wir es alles auf den digitalen Zwilling aufsetzen, dass wir dann ein anderes System also damit bewerben, dass man dann da mit der Technologie des digitalen Zwillings auch Energie erfassen kann, was ist jetzt in meinem Produkt drin, meinem Endprodukt, wie viel Energie ist da drin. Das ist recht witzig, das waren ja die Regularien.
Aber das ist wieder mal verrückt, was in den Regularien ist, aber ich finde das ja, also für mich persönlich, ich finde es ja so schön, dass diese Themen ja Digitalisierung ja und das ganze Thema ja Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit, die greifen ja wahnsinnig ineinander, weil das befeuert sich ja und das ist ja ein schönes Beispiel, wo auch das wieder passiert.
Ja, ja absolut. Also ja. Mein großes Ziel ist ja das Thema mit den Menschen, Maschinen, Produkte und Systeme. Und du sprachst jetzt eben auch die Software an, die heißt OPD-OKR, am Ende für Produktivität, Prozess, geben wir Care. Aber es ist jetzt nicht so eine klassische Software, sondern am Ende kommt bei mir oder bei unserem Unternehmen oder beim ganzen Team als erstes der Mensch, dann der Prozess und ganz zum Schluss kommt dann die Software. Mhm. Also wir sind der festen Überzeugung, die Software muss dir morgen sagen, was du zu tun hast, wie du es besser machen kannst als andersrum, dass du irgendetwas eingeben musst, damit was passiert in dem Moment. Ne? Ja. Und wenn wir diese Daten dann auch wirklich alle im Stoffstrom haben oder im Wertstrom, also wirklich da, wo, hat mein Vater früher immer gesagt, da, wo das Geld verdient wird,
ja.
Und dann können wir viel einfacher und destruktiver, ne, weil wir bauen am Ende unheimlich viel um diesen ganzen Prozess herum und so sind wir wieder viel klarer und nachhaltiger, wie du sagst. Und ich glaube auch, aber das ist jetzt einfach nur eine These, dass wir diese Software oder dieses Konstrukt sehr lange behalten werden. Mhm. Also das ist nicht mehr, dass dieses Konstrukt in dem Moment länger hält als jetzt, ich sag jetzt mal, ganz herkömmliche Scala-Systeme, wo man wieder eine neue Lizenz kaufen muss, wo man wieder was Neues machen muss oder wie auch immer. Und wo man wieder was am Ende wieder erneuern muss, weil am Ende ein neues Windows rausgekommen ist oder so. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, die Infrastruktur grundsätzlich, aber die kann ja am Ende durch diese Architektur, durch Docker-Container und so weiter und so fort, ist es sehr offen. Ne? Mhm. Und also es, ich weiß nicht, welche Daten oder welche Dinge noch benötigt werden. Ich weiß nur eins, wenn wir uns auf den Prozess konzentrieren, wie mein Vater das immer gesagt hat, wo das Geld verdient wird, dann brauchen wir irgendwann nicht mehr viel drumherum. Ne? Ja. Also das Thema ist, also ich würde sogar so weit gehen, deshalb traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, das Thema eine Rechnung hinzuschreiben in dem Moment. Wenn das Produkt fertig verpackt worden ist und wir wissen schon, das ist der Kunde Kommissionierung oder so etwas in dem Moment, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass dann aus diesen Daten, weil wir haben ja die Daten objektorientiert, um jetzt ein anderes Wort für digitalen Zwilling auch mal zu nennen, in dem Moment, wenn es ein Produkt ist oder wie auch immer, dass wir dann im Prinzip auch schon sagen können, okay, was ist auf dem LKW? Mhm. Weil wir haben auch viele Kunden, die produzieren, ja, kann ich jetzt nicht nennen, aber produzieren etwas und das geht dann auf den LKW zum Spediteur, ne? Und die Daten gehen dann aber übers ERP-System zum Spediteur. Und ich glaube, das passt, ja, weiß ich nicht, hatte mal was von 60%, aber auch weniger, passen die Daten, die am Ende übers ERP-System zum Spediteur kommen, was tatsächlich auch im LKW ist. Ne? Und wenn wir uns jetzt nur noch auf diese eine Wahrheit konzentrieren würden, hätten wir nur noch diese eine Wahrheit.
Also dann hätten wir keine Probleme mehr, sondern würden wirklich wissen, was da drauf ist.
Ja. Genau, das wäre das offene Daten, weil das würde mich ja so reizen, das Thema Manufacturing X oder so etwas in dem Moment, aber auch wirklich auch in die Tat umzusetzen. Wir haben ja Europas größte Dachbahnanlage auch damit gemacht, aber und auch Bodenbelagshersteller, Futtermittelhersteller auch schon mit diesem digitalen Zwilling und sehr erfolgreich. Fällt mir jetzt gerade ein, hast du was mit Produktivität bis zu 16-17% höhere Produktivität.
Auf Basis der Datengrundlage sozusagen. Ja,
Basis der Datengrundlage. Mhm. Und bei manchen aber auch höher, ne? Aber das will ich jetzt, ne? Das ist immer die Frage, woher die kommen. Ne?
Ja. Kannst du noch so einmal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen? Weil ich kann mir, also im Prinzip ja verstanden, sozusagen dieser digitale Zwilling ist am Endeffekt ja diese Datenwelt, die vereinheitlicht ist, die Daten zusammenzieht, die dann die offenen Schnittstellen hat. Das schreit ja danach, dass da irgendwie KI auch eine Rolle spielen wird. Weil im Moment ja, also das wird im Moment auch sehr gehypt, keine Frage, aber de facto wird ja KI an der Stelle irgendwie auch nochmal mit reinspielen. Kannst du über dieses Zusammenspiel digitaler Zwilling in eurem Brit, ja, der Prozessindustrie, der Wertströme und KI, kannst du dazu uns ein bisschen eine Perspektive geben, wo das vielleicht auch hinführen wird oder was da vielleicht auch nochmal an spannenden Sachen passieren könnte?
Ja, also das Thema Analysen zum Beispiel, ne? Das, da wird nur noch bei uns dann am Ende KI gefragt. Es gibt jetzt keine klassischen Tabellenstrukturen oder Auswertungen oder Dashboards. Also Dashboards gibt es schon von den Dingen, die wir uns auskennen, die immer klar sind und immer klar und deutlich sind. Aber alles, was individuell ist, alles, was zum Auswerten ist, wird am Ende über KI bei uns passieren. Auch die Software an sich, um sie zu erweitern und allen und dran, wird über KI passieren. In der Prozessindustrie an sich ist es das Thema, wenn man sich jedes einzelne Asset nochmal anguckt. Also ich habe ja eben gerade von Fensterprofilen zum Beispiel geredet. Da werden natürlich auch Daten aufgenommen und am Ende kann man natürlich auch sagen, so eine Motto, welche Daten, welche Normkurven oder Golden Batch Lösungen oder so etwas, wie kann man diesen folgen? Und da wird es aber dann sehr schnell komplex, weil ich ja eingangs mal gesagt habe, die Rohstoffe sind auch noch ein wesentlicher Punkt. Also was kauft der Einkäufer ein? Also wie gut ist die Schokolade oder die Bohne oder wie auch immer, was er kauft in dem Moment? Und wie kann ich dann doch noch eine, also obwohl das passt jetzt nicht zu Rittersport, aber eine Schokolade machen. Ne? Aber da sind dann viele Einflüsse, die wichtig sind. Und natürlich, wenn wir die Daten haben, die Informationen und mit dem Wissen vereint von einem Asset, von einem digitalen Zwilling, mit den entsprechenden Rohstoffen, dann können wir mit dem Ganzen natürlich KI wirken lassen. Aber das ist am Ende pro Asset, oder pro Asset würde ich das fast schon sagen. Manche sind sehr problemlos, wozu dann KI wirken lassen, aber manche sind dann halt essentiell oder so Bottleneck für die Qualität des Produkts. Und wenn wir dann am Ende schon das Thema Rohstoff klassifizieren können, plus im Endeffekt das Wissen über den Mischer, was er kann, und das Verhalten zum Golden Batch hin zum Beispiel, dann kann man natürlich mit KI Prozesswerte beeinflussen oder auch verändern. Aber wenn es notwendig ist in dem Moment. Also, aber die Daten müssen am Ende auch erstmal zur Verfügung gestellt werden, ausgewertet werden und dann im Endeffekt, das Ergebnis ist dann am Ende so der beste Golden Batch. Also es gibt auch noch ein Spielstoffhersteller, wo wir das Thema auch mal Golden Batch ausprobiert haben. Und da haben wir dann festgestellt, dass es einen Punkt beim Schmierstoff gibt, der muss einfach passen. Ne? Ja. Und der Rest ist eigentlich nur noch so eine Hüllkurve, wo du natürlich jetzt Energie sparen kannst. Ne? Je weniger die Fläche unter dem Zeittemperaturgrafen ist, je weniger Energie bringe ich ein. Ne? Dann kannst du das nochmal mit Energieoptimierungen machen. Aber das sind dann Langzeitdaten und am Ende muss man daraus dann im Endeffekt noch Rückschlüsse aus den einzelnen Ventilen. Ich sag mal, das ist möglich, aber so weit sind wir noch nicht. Aber die Grundlage ist einfach dafür da, ne? Dass ich sagen kann, okay, wie verhält sich jetzt das Ventil, wie verhält sich jetzt die Grundfunktion und so weiter und so fort. Und diese Daten dann, wenn ich die alle sauber im Stoffstrom, Wertstrom habe, kann ich natürlich KI mit diesen Daten füttern und kann daraus wiederum wirkliche Erkenntnisse für die Teilanlage oder des Produkts machen. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, aber
aber da sind wir, glaube ich, ja wieder genau an dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, wo, glaube ich, dieses ganze Thema digitaler Zwilling in all seinen Facetten, das ist die Grundlage für die Zukunft und ich muss es eigentlich jetzt aufbauen und dann kann ich in Zukunft ganz viele Dinge tun, die wir vielleicht auch noch gar nicht wissen. Ja. Aber das ist erstmal der Schritt. Du, Jürgen, vielen Dank für diesen Ritt durch das Thema digitaler Zwilling in der Prozessindustrie. Im Sinne der Länge unseres Podcast-Formats müssen wir so ein bisschen einen Abschluss finden. Mhm. Hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal so die drei Dinge, die man sich merken kann, wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt? Wir sind ja schlicht und ergreifend einfach mal eingestiegen mit dem, ja, was ist das eigentlich, ja, Wertstrom in der Prozessindustrie, und haben dann ganz viele Dinge rund um den digitalen Zwilling und viele Beispiele beleuchtet. Und was sind aber so die drei Punkte, wo du sagst, das kann man sich vielleicht merken, das kann man sich mitnehmen aus der heutigen Diskussion?
Ja, also drei Gedanken zu mitnehmen wäre, der digitale Zwilling macht den Wertstrom verständlich, finde ich wichtig. Wirkung entsteht durch Kontext und Orientierung und Struktur ist die Grundlage für wirksame KI.
Super, vielen Dank. Sehr knapp, sehr prägnant, sehr, sehr gerne. Mag ich das? Das ist super. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast, weil das immer gerne gewünscht wird? Irgendwas zum Weiterlesen, Weiterhören, was so grob in das Thema passt?
Also was ich gut fand, war nochmal das Thema auch, also da habe ich jetzt noch nichts im Podcast oder sonstiges, aber so das Thema Dark Factory finde ich noch ein ganz interessantes Thema. Aber dazu finde ich ein Buch auch gut, Domain-Driven Transformation. Mhm. Das ist nochmal ein gutes Buch.
Ja. Vielen Dank für den Tipp, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir werden in den Shownotes natürlich das Buch für Sie verlinken und auch den Link zu Jürgen und zu seiner Firma setzen, sodass Sie da auch im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr über die Use Cases ja auch nachlesen können. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Herzlichen Dank, Jan, für das Gespräch. Dank dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.